Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life-Coach. Und ich habe heute wieder eine ganz spannende Gästin hier, Caroline Uhl. Caroline bezeichnet sich selbst als Psychologin für Mamas und hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin? Und in dieser Podcast-Folge teilt Caroline nicht nur mit uns ihren eigenen Weg ins Alleinerziehendsein und eigene Erfahrungen, die sie auf dieser Reise gemacht hat, sondern wir sprechen auch viel über das Thema Identitätsfindung in einer Umbruchsphase bzw. einer neuen Situation, die so eine familiäre Trennung hervorrufen kann. Damit einhergehend reden wir über das Thema Selbstbild und auch Rollenerwartung, vor allem an einen selber, und eröffnen dir vielleicht die ein oder andere neue Perspektive, wie du für dich auf deine Situation blicken kannst und trotz gegebenen Herausforderungen in ein selbstbestimmtes und gutes Leben für dich und dein Kind und deine Kinder finden kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin mir sicher, dass sie dir gut gefällt. Caro ist wirklich eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und ich finde das Gespräch mit ihr sehr inspirierend und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Liebe Caro, schön, dass du heute zu Gast bist hier in meinem Podcast Elefantenreise. Du bist Psychologin, Mama und Autorin von dem Buch Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin? Und ich freue mich, dass ich heute mit dir darüber sprechen darf, unter anderem, wie so deine persönliche Reise zu diesem Buch war und was du heute anderen alleinerziehenden Mamas mitgibst. Deswegen so schön, dass du hier bist. Und zu Beginn, wenn du magst, stell dich doch gerne einmal persönlich vor und dann können wir tiefer ins Thema reinstarten.
Ja, vielen lieben Dank, Yvonne. Ich freue mich auch so sehr, hier zu sein heute. Richtig aufregend. Und ja, das meiste hast du, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, das, also wie du sagst, das Spannende ist ja, was hat mich jetzt hierher geführt? Und die Reise, die fing eigentlich so 2020 an. Da bin ich nämlich alleinerziehend Mama geworden. Das heißt, in der Schwangerschaft hat dann die Trennung quasi stattgefunden und dann war es auch wirklich alles sehr, ja, dramatisch kann man sagen, also von Wohnung verloren, raus aus dem Job. Ich hatte vorher einen tollen Job in der Unternehmensberatung als Psychologin und Managerin. Und ja, das war so, das ganze Kartenhaus ist irgendwie so einmal zusammengebrochen und es war so meine Erfahrung, wow, alles, was mir so erzählt wurde als Frau, du musst halt irgendwie lernen und Schule machen und dann machst du das, dann wirst du unabhängig, dann machst du dies. So einfach ist das gar nicht und das kann halt irgendwie auch jeden so treffen. Und das hat mich sehr herausgerissen. Da musste ich natürlich dann 2020 erstmal zu meiner Mutter, war dann auch dankbar, dass sie da war, aber ich wollte dann da auch nicht wohnen. Und mir war dann relativ schnell klar, okay, ich muss jetzt, bevor das Kind auf die Welt kommt, eigentlich mir irgendwas aufbauen. Und hinterm Haus meiner Mutter wurde dann Gott sei Dank neu gebaut. Ich habe mir dann irgendwie da eine Wohnung ergattert und ja, mit meinem Sohn angefangen dann halt, oder in der Schwangerschaft angefangen, halt neu aufzubauen. Und es war halt eigentlich dieser Prozess die ganze Zeit so zwischen, ich bin so traurig und es ist alles irgendwie weg und gleichzeitig, ich möchte weitermachen, ich freue mich auf das Kind, ich baue irgendwie auf, also genau. Und dann kam ja das Kind zur Welt und ich bin dann alleine mit dem Kind auch nach Hause und es war hart, also es war einfach ultra hart, es war richtig schwer und die ersten Impulse waren eigentlich, dass ich gedacht habe, hä, Moment mal, also wo bin ich denn noch? Weil jeder kam rein und hat gefragt, wie geht's dem Kind, was macht das Kind? Und irgendwie war ich so nicht mehr da. Also ich war nicht mehr da und obwohl auch eigentlich ja alle Frauen so meist die gleichen Fragen haben, irgendwie werden die nie richtig beantwortet. Also von Generation zu Generation ist es ja irgendwie, habe ich so festgestellt, ein Problem, was wir einfach nicht lösen können, was nie behoben wird. Und da dachte ich, okay, ja, das ist ein schwieriges Thema und ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und ich kannte auch keine Alleinerziehenden, auch diese Wut, die dahinter steckte. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gern aufschreiben. Also ich würde gern aufschreiben, was so mein Erlebnis ist und ein Buch schreiben nur für die Mutter selbst. Mhm. Also wo es nur um die Mutter geht und nicht mal Erziehungsratgeber und wie kriege ich das hin, sondern ja, es ist Mist und ja, es ist so. Also wo wirklich diese Dinge angesprochen werden. Genau, und so ist mein Buch entstanden. Ja. Das hat mich eigentlich hierher geführt.
Krass. Also war es für dich dann auch so, so wie du es eben beschrieben hast, so ein bisschen dieses Gefühl, dieser komplette Fall, so auch
gesellschaftlich für dich, dass du jetzt dachtest, okay, jetzt alles, was ich dachte, was ich mir aufgebaut hätte oder wie meine Zukunft aussieht, ist jetzt einmal so irgendwie weg und du kommst in diese Identitätskrise rein? Verstehe ich das so richtig? War das so für dich?
Ja, also es war, mein Sicherheitsnetz war halt komplett irgendwie einmal aufgelöst. Und ich habe dann halt relativ schnell gelernt, okay, auch wenn ich tief falle, irgendwo ist der Boden und ich stehe halt. Aber es war halt wirklich, ich nenne das immer wie ertrinken, parallel schwimmen lernen und parallel halt noch ein Kind irgendwie oben halten. Und das ist ja wirklich so diese Situation, oh Gott, ich habe diese Fähigkeiten nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich muss es eigentlich jetzt schon drauf haben, ich muss es jetzt schon machen. Genau, und das hat mich dann auch, glaube ich, einfach echt so auf dem Weg in so verschiedene, an so verschiedene Stationen gebracht, wo ich auf jeden Fall meine Identität immer wieder ja hinterfragt habe. Ne? Also ich glaube, so extrem, als ich schwanger war, dass ich dachte, okay, ich weiß jetzt nicht, wer ich bin, sondern ich wusste schon, wer ich bin die und ich möchte das gerne so machen und ich mache das jetzt auch so, aber ich war natürlich traurig und hatte halt mehr Vereinbarkeit mit, okay, wo hat das jetzt noch Raum, wo hat das jetzt noch Platz, wie viel Platz gebe ich dem auch? Und gleichzeitig kamen dann halt hinterher aber diese vielen Punkte, wo ich mit meiner Identität, die ich zu der Zeit hatte, sehr an meine Grenzen gekommen bin einfach.
Und als du dieses Buch geschrieben hast, du sagst, das hast du ja so gedacht, als Buch mal nur für dich oder nur für die Frau und nicht immer, nicht nur fürs Kind, weil ich glaube, das kennt fast jede Frau, die Mutter geworden ist. Dann geht es ganz viel danach ums Kind und natürlich, okay, wie war die Geburt? Aber ansonsten ist so ein bisschen der Fokus weg, was vielleicht auch für dich jetzt wichtig und gut ist. Wie hast du da begonnen zu schreiben? Also was war das für ein Prozess? Was ist dir als erstes in den Sinn gekommen, was du brauchst?
Also erstmal war es in meinem Kopf so, dass ich direkt dachte, ich brauche keinen Ratgeber. Ich will keinen Ratgeber. Ich will einfach keinen Ratgeber und ich möchte halt etwas, wo ich das Gefühl habe, es geht wirklich um mich und ich werde hier drin gesehen. So, und parallel vielleicht, wo halt noch so ein paar Impulse sind, Tipps und Tricks, so wie eher so ein bisschen auch vielleicht von einer Freundin, etwas, was ich irgendwie leicht lesen sollte, ohne dass es so schwer ist. Und ja, ich habe dann halt mit einem Verlag Kontakt aufgenommen, die haben mein Konzept, also der Knesebeck Verlag, Konzept angenommen und dann habe ich einfach irgendwie drauf losgeschrieben und einfach ist für mich strukturiert und geguckt, okay, was sind so die wichtigen Bereiche, die ich so sehe und wo es halt auch einfach, also das war auch noch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, dieses alles im Griff, also diese Überforderung von diesen ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen, die irgendwo alle wichtig sind, aber wie gesagt, ne, also ich muss jetzt gerade finanziell überleben, aber gleichzeitig weiß ich nicht genau, wie geht das finanziell und ich muss eigentlich finanzielle Fähigkeiten erlernen, also ne, dieses Schwimmen lernen, wie kriege ich denn alles so auf die Reihe? Und mein Buch war irgendwo so ein Teil, so diese Antwort, dieses Stück für Stück im emotionalen Prozess auch irgendwo lernen, aber das Timing irgendwie auf dem Schirm haben und es auch ein bisschen lustig, ehrlich und authentisch einfach zu machen.
Wie hast du angefangen? Also wie hast du angefangen? Du hast gesagt, du bist quasi, du wirst ins Wasser geworfen, du kannst nicht schwimmen, du musst jetzt schwimmen lernen, diese ganzen Fähigkeiten erlernen und dabei noch ein Kind hochhalten. Was würdest du rückblickend sagen, war so eine der wichtigsten Schritte zu beginnen, damit anzufangen, schwimmen zu lernen?
Das Schreiben selbst. Also gar nicht zu wissen, wie geht es, aber sich zu trauen. Zu trauen, einfach die ersten Bewegungen zu machen. Zu trauen, einfach eine Seite zu schreiben und hinterher zu sagen, mein Gott, was ist denn das für ein Mist so. Aber einfach in die Gänge zu kommen. Sich einfach zu bewegen und zu gucken, okay, wie sind meine Erfahrungen? Sich neue Erfahrungen zu erlauben. Ich glaube, wir denken viele Dinge immer viel zu groß. Und wie muss das und was muss ablaufen und wie auch immer. Und bevor ich jetzt Dinge plane mittlerweile, mache ich immer erst den ersten Schritt. Also ich sage immer, okay, was könnte jetzt der erste Schritt sein? Und bevor ich jetzt plane, wie ist die ganze Struktur von einem Buch, schreibe ich einfach eine Seite. Einfach, um so ein bisschen für mich in Kontakt zu kommen.
Und in Bezug so auf die Mutterschaft, also sagst du, warst dann ja allein zu Hause mit deinem Baby und ich glaube, jeder, der zum ersten Mal Mutter wird, weiß, okay, da gibt es verdammt viele Fähigkeiten, die wir erstmal lernen dürfen am Anfang.
Ja.
Zeitgleich hast du gesagt, warst du auch traurig und natürlich eben in dieser Situation, die du dir ursprünglich anders vorgestellt hast. Was war bezogen darauf so dein Weg in dieses Lernen zu kommen, damit umzugehen, mit diesen schwierigen Gefühlen, gleichzeitig mit der neuen Herausforderung der Rolle der Mutterschaft? Und ja, dem, was dann alles Neues, so, das ist ja einfach eine enorme Lebensumstellung auch sowieso und dann nochmal als Alleinerziehende besonders. Und wie du sagst, da kam dann ja auch die Fähigkeiten dazu zu lernen, wie sorge ich jetzt finanziell auch für uns alleine etc. etc. Das ist ja am Anfang super überfordernd. Was war da für dich dieser, oder weiß ich nicht, was hat dir geholfen? Vielleicht war es auch irgendwie ein Gedanke oder vielleicht hast du auch selber irgendwo Impulse bekommen oder mit jemandem darüber sprechen können. Was hat dir da am Anfang am meisten geholfen, da nach und nach dich zu sortieren?
Ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, ist, meine Grenzen zu erleben. Also selbst an Grenzen zu kommen, die zu erleben und zum ersten Mal auch wirklich ernst zu nehmen. Ne, also ich komme aus einer Familie, da ist alles eigentlich stringent und da geht man immer weiter und da fragt auch keiner nach. Und mit Kind ging das nicht mehr. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe teilweise versucht, wirklich alles gleichzeitig zu schaffen und zu beweisen, es geht schon irgendwie. Und dann kamen aber bestimmte Punkte, wo ich aufgewacht bin. Also es war einfach die Konfrontation mit dem Leben, ne, und sich darauf einzulassen und darauf zu reagieren. Ich bin zum Beispiel einmal, da war meine Mutter mit dem Kleinen dann spazieren, bin ich eingeschlafen und auf dem Herd habe ich gerade Schnuller ausgekocht. Ich war eigentlich gerade irgendwie am Putzen und parallel 3 E-Mails am Schreiben und habe mir wirklich, also der Rauchmelder ist ausgefallen, fast die Bude abgefackelt, während ich am Schlafen war. Und mein Sohn hätte ja im Wohnzimmer eigentlich gelegen, wenn meine Mutter ihn nicht vorher abgeholt hätte. Das heißt, er hätte das nicht überlebt. So, und danach, das war so, da war der so 6 Monate alt, habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Also es geht einfach nicht. Das ist lebensgefährlich, alles machen zu wollen. Du hast hier eine Grenze, du hast jetzt eine andere Verantwortung und sich darauf halt auch einzulassen. Also wirklich zu erleben, das geht nicht mehr und dann auch dahinter zu stehen und zu sagen, nee, ich mach's auch nicht mehr. Na, also nicht immer konstant über die eigenen Grenzen hinausgehen.
Okay, also das dafür war, musstest du auch erstmal spüren, wo sind meine eigenen Grenzen.
Genau, habe ich vorher nie. Ich habe vorher nie meine Grenzen gespürt. Ich bin immer weiter einfach und gucken und so. Und das war ja auch so mein Ziel. Das war ja auch am Anfang so ein bisschen so dieses Thema, okay, ich gucke jetzt mal, wer kann ich noch sein? Und ich beweise jetzt natürlich auch, ich kann das trotzdem alles schaffen. So, ne? Also man hat ja auch so dann so ein bisschen so dieses Thema, er ist weg und kann jetzt sein ganzes Leben leben und macht jetzt irgendwie so sein Ding und ich bin hier mit Kind und kann das nicht mehr und das will ich nicht akzeptieren, so war es bei mir. Und deshalb will ich jetzt alles machen und alles durchziehen. Ich muss halt sagen, mein Buch war für mich jetzt nicht so ein extra To-Do, weil mein Buch war eher eine Art Therapietool auch. Ne? Also Schreiben hat mir einfach schon immer geholfen, mit meinen Emotionen umzugehen. Und da ich in der Zeit nicht das Gefühl hatte, ich habe jemanden, der mich versteht, der mir zuhört, war halt einfach für mich Schreiben ein Umgang mit meinen Emotionen. Das heißt, es war etwas, was sich in meinen Alltag gut eingefügt hat. Das war nichts, was mir schwer gefallen ist, wo ich dachte, boah, jetzt nochmal irgendwie durch. Es hat eher geholfen und dafür war es halt auch, es war in erster Linie für mich.
Wie hast du geschafft, mit diesem Gefühl umzugehen? Weil ich glaube, das kennen so irgendwie 90% zumindest der Alleinerziehenden, dass sie denken, boah, ich hocke jetzt hier und der andere macht einfach sein Ding. Und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, des in Stich gelassen sein, dieser Wut auch auf das. Wie bist du mit diesen Gefühlen umgegangen? Weil die sind ja wirklich, ich glaube, die kennt fast jede, die allein ist, zumindest mit Baby, Kleinkind. Was war da für dich der Weg oder die Perspektive, mit der du damit umgegangen bist?
Also in erster Linie die Gefühle da sein lassen, also und die Wahrheit einfach sprechen, ne? So wie es sich halt für mich halt anfühlt. Also wenn ich das Gefühl habe, es ist verdammt unfair und es ist verdammt gemein, also dann spreche ich es mittlerweile halt auch einfach wirklich sehr laut für mich aus. Und stehe halt auch einfach dazu, ohne das so zu unterdrücken. Gleichzeitig versuche ich dann aber auch einfach immer 3 Schritte wieder zurückzugehen und zu überlegen, okay, was hat er, was habe ich? Ne, weil die Situation kann man nicht vergleichen. Und man kann vieles haben, man kann es nicht gleichzeitig haben, aber ich meine, so ein Kind zu haben, ist halt wertvoller, ne, als diese Sachen alleine zu machen, zumindest für mich. Ne, und ich weiß, da sind viele wirklich am Struggeln, aber ich glaube, es ist wichtig, seine Wahrheit dort auszusprechen und zu sagen, es ist einfach verdammt unfair, ich nehme es jetzt an und irgendwann wieder Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, ich mache damit aber weiter und bleibe in meiner Perspektive und gucke, wie kann jetzt meine Realität aussehen. Also ich wollte halt auch irgendwann diesen Menschen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Das war halt für mich auch ein großer Punkt.
Ich glaube, das ist auch manchmal so dieses Schwierige, dass auf der einen Seite wissen wir dann, ja, es ist wertvoller, dass ich mein Kind habe und so. Und das ist uns klar vom Verstand und vom Herz. Und zeitgleich sind trotzdem diese Gefühle da. Der Wut, der Ohnmacht, der Ungerechtigkeit, weil es auch einfach so ist, ne?
Absolut.
Und ich glaube, wie du sagst, und dass das alles halt auch da sein darf und dass man sich dann nicht deswegen schlecht fühlen oder verurteilen muss, weil ich müsste jetzt super dankbar sein, nur Mütter zu sein. Nein, es ist auch gleichzeitig total okay, wütend zu sein. Und dass man das auch in solchen belasteten Lebenssituationen und Phasen auch diese Dankbarkeit einfach nicht jeden Tag fühlt, ist auch vollkommen okay, ne?
Absolut, und es sind ja auch Phasen. Also wenn ich mich jetzt gerade getrennt habe, dann ist einfach gerade nicht die Phase, jetzt dankbar zu sein.
Ja,
dann bin ich einfach in einer anderen Phase. Dann ist vielleicht auch nicht die Phase, jetzt zu trauern, weil ich jetzt erstmal in der Überlebensphase bin, ne? Also ich finde so, das Timing ist ein entscheidender Punkt. Und die Frage geht es ja, in der Psychologie geht es ja auch immer darum, inwiefern schränkt mich etwas jetzt gerade halt ein und inwiefern schenke ich etwas jetzt gerade halt Aufmerksamkeit sozusagen. Und was kommt als Erstes, was kommt als Nächstes, ne? Wenn ich jetzt gerade im Überlebensmodus bin, ne, dann mache ich jetzt kein Dankbarkeitstraining, wie sind wir jetzt alle dankbar? Sondern, ne, dann gucke ich halt, okay, wie nimmt es halt jetzt nicht mein Leben ein, ne, wie kann ich es anders einsortieren und wie kann ich jetzt halt vielleicht gucken, dass ich dann sage, okay, wenn es mir ein bisschen besser geht, dann kümmere ich mich um die Wut, dann gehe ich das an, dann gucke ich vielleicht, was sind Strategien, wie kann ich das anders kanalisieren, wie kann ich anders damit umgehen, ne, da ist halt auch eher dann in die Richtung auch therapeutischer Arbeit einfach auch total wichtig oder sinnvoll, ne, um zu gucken, okay, warum, weil es steckt ja viel mehr dahinter, als wir sagen, was bedeutet das denn für mich, ne, ich habe meine Freiheit abgegeben. So, ich bin jetzt hier, ich habe dieses Gefühl, ich kann einfach nicht weg. Ja, also ich kann nicht gehen. So, und er hat diese Rolle Vater und ist gar nicht da. Also, ne, es ist so, es steckt ja so vieles dahinter und es ist wichtig, dann irgendwann darüber zu sprechen. Also, worum geht es hier wirklich? Und nicht über dieses, okay, er ist weg, ich bin hier. Okay, aber wo ist denn der Schmerzpunkt? Also, worum geht es hier wirklich? Worum geht es für dich? Und das ist auch nochmal individuell.
Aus deiner Erfahrung, worum geht es oft oder häufig?
Also es ist schon auch ein bisschen unterschiedlich. Es geht natürlich viel so um dieses Gerechtigkeitsthema innerlich, was sich aber auch bei den meisten Menschen dann schon anders auch in Familien gezeigt hat, auch teilweise über Generationen, wo immer wieder auch diese Erlebnisse waren. Es geht darum, dass man sich manchmal auch einfach so wahnsinnig betrogen fühlt, ja, von dem, was man geglaubt hat. Man ist teilweise wütend auf sich selbst. Ja, warum, wie konnte ich darauf reinfallen? Manchmal auch sehr kompetente Frauen, die vielleicht auch nur aus dem psychologischen Bereich kommen. Bei mir hat ja auch jeder gesagt, wie konntest du es nicht sehen? Also als wäre ich so ein Hellseher oder sowas. Ne? So, wie konntest du es nicht kommen sehen? Oder unterschiedliche Perspektiven vielleicht auch. Wie hat sich die Identität dadurch verändert? Ne? Also was wurde mir von meinem Selbstbild eigentlich weggenommen dadurch? Ja. Genau, also unterschiedliche Themen und es ist eben super wichtig, das bei Menschen zu ergründen oder bei sich selbst, um da einfach nicht die ganze Zeit dran vorbeizureden.
Die eigene Identität oder Identitätsfindung, da geht es ja auch viel in deinem Buch drum, also auch so die Identität, wer bin ich jenseits von Beziehungsstatus? Was waren da so die Erkenntnisse für dich in diesem Bereich oder wie hast du das in deinem Buch verpackt?
Ja, man muss immer so ein bisschen sagen, mein Buch ist jetzt auch irgendwie schon länger her, das ist ja von 22 und mittlerweile bin ich schon viel weiter als das, was ich damals hatte. Das heißt jetzt nicht, dass es weg ist, es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt, ne? Oder nicht mehr relevant, es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt und man entwickelt sich weiter und das ist auch verdammt gut so. Identität ist ja etwas, was nicht statisch ist. Also eine Identität verändert sich ja. Und wir denken aber immer, das ist irgendwie so was Statisches. Und das ist ja auch so ein Thema. Wir Menschen haben ja ein Bewusstsein im Gegensatz halt zu Tieren. Und weil wir die einzigen sind, die halt so denken können, ist es ja für Menschen immer auch wichtig, Fragen zu beantworten wie, wer bin ich und warum bin ich eigentlich hier? Also was ist so mein Purpose im Leben? Wie ist das? So und meistens verheddert man sich ja da, weil man halt irgendwie guckt, okay, wer war ich so in der Vergangenheit und das bin ich jetzt, aber Identität ist eigentlich etwas, was wir kreieren, auch darin, wie wir mit der Umgebung halt interagieren, ne? Wo verkehre ich in meinem Alltag, wo bin ich unterwegs, das beschreibt mich ja. Und ein Fehler, den ich häufig sehe und ich finde, es ist wirklich ein Fehler, weil ich weiß, man darf hier oft nicht sagen Fehler, weil man soll halt niemandem jetzt Druck auferlegen, aber es ist halt einfach irgendwo so, dass wenn ich jetzt sage, also dass mir irgendwann aufgefallen ist, dieses Thema, ich bin alleinerziehend, da dachte ich mir irgendwann, ich bin nicht alleinerziehend. Mhm. Alleinerziehend ist halt mein Erziehungsstatus. Mhm. Single ist mein Beziehungsstatus vielleicht oder in einer Partnerschaft oder was auch immer man jetzt gerade ist. Aber es ist nicht meine Identität. Und viele Menschen, viele Alleinerziehende machen das zu ihrer Identität. Und das hält sie halt einfach in einem ganz, ganz engen Korsett. Und ich finde, man sollte niemals ein Korsett, ein Rollenkorsett akzeptieren, was einem die Luft abschnürt. Man kann da rausgehen, man kann seine Identität verändern, weil die Identität einfach viel mehr ist als ein Erziehungs- oder Beziehungsstatus.
Was glaubst du, warum geraten so viele da rein, in dieses Rollenkorsett oder in dieses Gefühl, sich dann so zu identifizieren mit dem, ich bin jetzt alleinerziehend und je nachdem, wie ich das, diesen Begriff jetzt für mich bewerte, bin ich so und so, ja? Und sich damit zu identifizieren, vielleicht bin ich jetzt die arme Alleinerziehende, die jetzt kein Geld hat, Schwierigkeiten hat, einen neuen Partner zu finden, immer überlastet ist, überfordert ist, unzufrieden ist, so, ne? Und dann kann es ja passieren, wir haben ein gewisses Bild von einer Rolle, wir gehen uns damit zu identifizieren, was wir am Ende nicht wollen, weil wir wollen es vielleicht nicht sein. Also wieso geraten wir da so schnell rein und wo kriege ich das Fenster oder wo entsteht die Möglichkeit, da auch wieder rauszutreten?
Ja. Naja, wir vereinfachen natürlich in unserer Gesellschaft, und das macht ja auch unser Gehirn, alles mit Kategorien. Mhm. Das macht es einfach leicht. Das macht es leicht, weil wir immer Sicherheit halt wollen. Ne? Wir wollen halt eine Sicherheit, wir wollen eine Planbarkeit, wir wollen wissen, wer sind wir, und das ist halt eine einfache Lösung. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt auch, das ist ja genau das gleiche Phänomen jetzt gerade mit den ganzen Diagnosen, mhm. ne? Es ist dann halt eine Beschreibung da, aber es ist auch etwas von Menschen gemachtes. Ne? Es ist ja alles von Menschen gemacht, und alleinerziehend, wie du schon sagst, bedeutet nicht alleinerziehend. Jeder hat halt sein eigenes Bild von alleinerziehend. Wenn ich jetzt sage, ich bin alleinerziehend, dann kannst du denken, okay, ach, dann hat sie dies und jenes. Und ich weiß aber innerlich, nee, bei mir ist es aber so und so. Ne? Also alleinerziehend ist ja schon nochmal sehr heterogen an der Gruppe. Aber es wird halt vor allem, also einmal funktioniert halt das Gehirn irgendwie so in diesen Kategorien, und es wird halt auch gesellschaftlich einfach so gemacht. Du findest deinen Platz, hier ist dein Platz, da gehörst du hin. Hm. Du bist eine Frau, hier ist dein Platz, hier ist deine Rolle, hier ist das, wie du, ne, das sind jetzt irgendwie deine Möglichkeiten. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir halt gucken, okay, was bedeutet das jetzt? Ich bin allein mit Kind. Was bedeutet das jetzt für mich? Wer hat da schon mal Erfahrungen gemacht? Wie könnte das aussehen? Und dann haben wir halt irgendwie so ein Paket. Ja, und wenn das halt sehr negativ stigmatisiert ist, dann ist es halt auch sehr leicht, da reinzukommen in so ein, ich werde jetzt so und ich habe nie wieder Möglichkeiten. Ne? So self-fulfilling prophecy-mäßig. Also selbsterfüllende Prophezeiung. Ich werde nie wieder unabhängig sein. Ich werde nie wieder das alleine oder wie auch immer. Oder jede Beziehung, die ich eingehe, wird wahrscheinlich direkt eine Abhängigkeit. Ist auch bei vielen eine große Angst.
Das ist ja erstmal der erste Schritt, mir bewusst zu werden, dass ich dieses Stigma vielleicht habe und dass ich mir das vielleicht auch unbewusst automatisch selber zuschreibe, weil mein Gehirn halt gern einfach in Kategorien denkt. Was kann mir denn jetzt helfen, aus dieser Identität, aus diesem Rollengedanken auszusteigen, beziehungsweise auch mich vielleicht dabei unterstützen, die Identität anzunehmen, die ich eigentlich gern haben möchte?
Also erstens ist es, glaube ich, wichtig, sich zu sagen, ich bin nicht alleinerziehend, weil das ist dein Erziehungsstatus, du bist es nicht. Ne? Ich bin Caro, das ist mein Name, so, das bin ich nicht, das ist mein Name. Und damit verbindet vielleicht jemand ein Konzept, so, oder ich habe ein Konzept, was das ist. Aber es gibt auch andere Menschen mit diesem Namen, die sind anders. Ne? Also erstmal die Dinge oder die Sachen, wie wir sie benennen, erstmal wieder zurückzuführen zu ihrem eigentlichen Ursprung und sich das bewusst auch zu sagen. Ich bin das nicht. Ich bin nicht das Bild, was jemand anderes von mir hat. Ne? Und ich will vielleicht auch nicht das Bild sein. Sich dann bewusst machen, naja, eine Identität formt man. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, meine Identität kann ich verändern, und meine Identität verändere ich, indem ich mich anders mit der Umgebung auseinandersetze. Ja, also das lernt man in Erfahrung. Das Gehirn, dem kannst du nicht erklären, ja, du bist jetzt anders. Das Gehirn nimmt das nicht an. Das Gehirn lernt, indem es merkt, oh, das geht ja auch anders. Nehmen wir mal an, wenn du jetzt aufhörst oder du bist in deiner Familie, hast immer die Socken für alle sortiert und auf einmal machst du das nicht mehr. So, dann zwingst du eigentlich so ein bisschen die anderen, dich auch anders zu sehen, weil sie ist jetzt nicht mehr die, die für alle die Socken sortiert. Ne? Schon hast du deine Identität geändert. Es kann einfach so einfach sein, es ist nichts Großes. Und ich glaube, was bei diesem Identitätsthema für viele, vor allem Alleinerziehende, einfach super wichtig ist, ist zu verstehen, dass man als alleinstehende Person, für sich stehende Person, ganz ist. Weil es ist immer so, dass wenn dann diese Trennung stattgefunden hat, eigentlich das damit verbunden wurde, wie ein Teil meiner Identität wurde mir weggerissen. Ich konnte es nicht verhindern. Ich bin ohnmächtig darüber. Ich kann mir das nicht zurückholen. Und deshalb bin ich ja auch so wütend auf die andere Person, weil ich habe das Gefühl, sie hat was von mir mitgenommen, was ich nicht mehr wiederbekommen kann. Und das ist aber nicht so. Man ist ganz als ganze Person und klar, ne, vielleicht ist es ja oft auch so, dass wir, wenn wir uns trennen, nicht die Person an sich vermissen, sondern die Version, die wir mit der Person sein konnten, das Leben. Und das ändert sich ja auch bei Menschen, die zusammen sind und jetzt quasi dann ein Kind haben. Da ist man auch nicht mehr die Person, die man vorher irgendwie so frei war und sein konnte. Und was ich ja immer sage, und das steht auch auf meiner Postkarte für das Buch, für die größten Abenteuer müssen wir nicht weit reisen. Und alleinerziehend werden ist einfach für mich die größte persönliche Abenteuerreise, die man machen kann in sich. Weil man sich anders kennenlernt, weil man anders auftreten muss und weil man so viele andere Möglichkeiten hat. Und wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, ich nehme das jetzt an, dass das so ist und arbeite jetzt damit und guck mal, wer ich damit werden kann. Und guck mal, was in meiner eigenen Limitierung, was in meiner eigenen aber auch Dinge, wo ich sage, da habe ich keine Grenze oder so, oder da kenne ich diese Grenze nicht, die du hast, ich glaube, dann können da richtig tolle Sachen draus entstehen. Also persönlich habe ich auf jeden Fall die Erfahrung für mich gemacht.
Total schön. Das ist dieses Geschenk, von dem alle reden, was du dahinter finden kannst. Was schwierig ist, am Anfang zu sehen, wenn man gerade frisch in diesem Prozess ist, verstehe ich auch.
Ja, und es ist dann auch nicht die Zeit, darüber zu reden. Ne? Also es ist halt, ich finde halt, Timing wird halt so oft außer Acht gelassen. Ja, also wir müssen auch mal überlegen, Moment, wo steht jetzt eine Person gerade und sie auch dort abholen. Ja, also wenn jetzt ein Persönlichkeitscoach da hinkommt und da ist gerade eine alleinerziehende Mutter und die kann nicht mehr und ich sage dir, du musst jetzt aus deiner Komfortzone und jetzt beweg dich und mach dies. Das geht einfach nicht. Also, ne, das funktioniert nicht. Man muss halt gucken, okay, wo ist jetzt jemand gerade? Und das richtige Timing, das ist wichtig. Es gibt tolle Tools, es gibt tolle Sachen. Es ist auch irgendwann wichtig, mal aus der Komfortzone rauszukommen. Aber es ist schon wichtig, auch mehr beim Menschen zu sein, als einfach die eigenen Methoden irgendwie da rüberzubringen.
Absolut. Ja. Wie hast du für dich persönlich diesen Prozess erlebt, dich quasi selbst zu finden? Also dieser Prozess von, wie du sagst, so ein bisschen Identität, wer habe ich gedacht zu sein, wer bin ich jetzt und wer will ich sein, und dieser ganze Umbruch, das ist ja ein Prozess, sowas passiert ja auch nicht in 2 Wochen. Wie hast du diesen Prozess persönlich für dich wahrgenommen?
Interessant, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, für mich ist es so ein bisschen so, dass es sich anfühlt wie so ein paar Stationen, einfach die ich so durchlaufen bin, und ich rede immer so gerne so, also für mich ist das Leben mittlerweile so ein bisschen wie so ein Spiel. Mhm. Also ich war immer so sehr, sehr ernst unterwegs und ist alles sehr ernst und so. Und für mich ist es immer so, wenn es schwierig wird, dann denke ich immer, oh Gott, ich bin jetzt echt in einem schwierigen Level. Lass mal kreativ werden und gucken, wie kann ich jetzt damit umgehen. Und wenn ich keine Kraft habe und sage, ich kann aber jetzt nicht kreativ werden, weil mir ist alles zu viel und ich kann das nicht, dann gucke ich halt immer, okay, wie komme ich in meine Komfortzone und kann versuchen, wieder auf dem Level irgendwie zu funktionieren. Aber es gab so ein paar Level, wo ich gemerkt habe, boah, die hatten schon echt einen Effekt. Das war natürlich einmal dieses Alleinerziehendsein an sich, dieses Realisieren, hey, Moment, es kann alle treffen. Ne? Also es ist nicht so, du machst was und hast dann da diese Sicherheit. Und ich erkläre das ja immer wie so eine Slackline, auf der man sich so bewegt. Und es ist halt wichtig, viele Sicherheitsnetze zu haben, die einen dann auffangen, damit man dann halt nicht komplett fällt. Und da holt man sich die Sicherheit. Also die Sicherheit kriegt man nicht, weil man die Slackline erweitern kann, die ist halt für jeden irgendwie gleich. Dann dieser Schnullerbrand, ne? Also wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich muss Grenzen für mich einfach setzen. Was sind eigentlich meine Grenzen? Mich eigentlich selber spüren, Ne? Und das war ja so diese Phase, wo ich so, ich beweise es denen allen und ich zeige denen, ich kann das alles und ich mache das alles und ich mache jetzt noch mehr Grenzen und so. Und wo ich dann aber auch wieder an meine Grenzen gekommen bin, weil das war dann halt wieder so etwas, was ich von vorher übernommen habe, was aber eigentlich gar nicht so was war, was ich eigentlich weiter fortführen wollte, wo ich mich eigentlich nur ausgebrannt habe, dann parallel noch psychologische Psychotherapeutenausbildung, parallel noch die Heilpraktikerzulassung, parallel noch das, parallel noch meine Oma in Tod begleitet. Und man muss ja mittlerweile sagen, ich lebe ja mittlerweile auf einem Mehrgenerationenhof meiner Familie. Wir sind dann umgezogen und habe halt die Pflege auch für meinen Opa übernommen. Mhm. Das heißt, ich bin nicht nur alleinige Sorgeberechtigte von einem Fünfjährigen, sondern habe meine Oma in den Tod begleitet, plus die Selbstständigkeit aufgebaut. Und man kann ja schon raushören, das ist zu viel. Also es ist einfach viel. Und ich habe mir damit bewiesen, ich kann das so, aber es hat halt auch einen Preis. Und irgendwann haben sich die Prioritäten einfach in diesem Prozess, also ich glaube, bei meiner Identitätsfindung so, geändert, wo ich immer mehr Stück für Stück überlegt habe, okay, jetzt habe ich das bewiesen, jetzt habe ich gesagt, okay, worum geht es mir denn aber jetzt? Was möchte ich denn aber jetzt? Ne? Und habe da halt einfach für mich so ein paar Prinzipien halt einfach rausgearbeitet, sage ich mal, die mir helfen, meine Identität einfach immer wieder neu zu sehen und zu erfinden oder nach so einem Kompass zu leben, ohne mich jetzt halt statisch in so ein Rollenbild reinzupressen. Mhm. Und das war einfach erleichternd. Also weil es war vorher immer, ah, jetzt presse ich mich mal in das Rollenbild, jetzt presse ich mich mal in das Rollenbild, jetzt presse ich mich mal in das Rollenbild. Ne, also was man so vorgelebt bekommen hat. Und irgendwann war es so dieses, ich will kein Rollenbild mehr.
Ja. Wie finde ich diesen eigenen persönlichen, authentischen Kompass in mir, nach dem ich leben kann?
Also, das ist eine gute Frage. Wie finde ich den in mir? Also ich finde ihn auf jeden Fall meistens nicht im Außen, beziehungsweise ich glaube schon, dass ich den im Außen finde oder dass mich das Außen diesingehend unterstützen kann, wenn ich so Sachen habe wie, boah, da merke ich richtig, das will ich nicht. Mhm. Ja, also das möchte ich nicht. Also so nach diesen Sachen suchen. Und was für mich so entscheidend war, also ich kann ja mal erzählen, wie mein Kompass so aussieht, der ist ganz einfach. Mhm. Ich habe immer viel aus Angst gemacht. Ja, ich habe studiert, weil ich Angst hatte, oh Gott, wenn ich jetzt nicht diesen akademischen Grad habe, dann kriege ich keinen Job und dann ist, keine Ahnung, verdiene ich nicht viel. Oder ich habe aus Angst, bin ich auch tatsächlich auf diesen Hof gezogen, weil ich dachte, oh Gott, ne, wenn meine Familie nicht in der Umgebung ist und ich falle gleich um, dann hat mein Kind niemanden, der da ist. Oder also nur aus Angst, wirklich immer nur aus Angst. Und irgendwann ist mir halt dieses Muster aufgefallen. Was ist das Muster, was mich immer wieder in so eine Situation bringt? Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, was könnte eine Alternative sein? Und meine Alternative war, was wäre, wenn ich aus Liebe handle? Mhm. Und das ist eigentlich der einzige Kompass. Ich frage mich immer, wenn ich das jetzt aus Liebe mache, was mache ich dann? Schön, ja. Und das ist eigentlich der einzige Kompass, den ich auch meistens so mitgeben kann, weil das ist halt eine Methode und jeder hat ja seine eigene Welt. Also was ist für mich Liebe? Was ist für mich, was bedeutet das für mich jetzt? Ne? Also auch dieses Thema, nicht immer zu fragen, was bin ich alles oder was mache ich alles? Sondern für mich ist auch eine Identität eher, wie mache ich was? Ne? Weil wir haben alle schwierige Situationen, aber ich glaube, das, was einen ausmacht, und das ist ja auch so ein Identitätsfragen-Ding, was uns einzigartig macht, ist ja ein großer Teil davon, was macht mich einzigartig, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit jetzt um, dass ich diese ganzen Sachen habe? Und wie ist halt auch irgendwo dieser Spielraum, den ich habe? Ich kann nicht immer entscheiden, dass ich jetzt, keine Ahnung, nicht die Tochter bin von dem Vater, der jetzt gerade im Sterben liegt. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber wie gehe ich damit um? Wenn ich jetzt aus Liebe handle, gut, dann nehme ich mir mehr Zeit, dann bin ich da. Aber gleichzeitig muss ich eigentlich auch arbeiten, weil ich habe ja auch Liebe für mein Kind. Also wie finde ich da eine gute Balance, ne? Oder für mich halt. Und nicht mehr dieses, boah, ich bin so reaktiv und in meiner Angst gefangen. Und das ist so für mich einfach ein ganz einfacher Leitsatz, den kann ich im Alltag total gut anwenden. Da brauche ich kein großes Schema für und es hilft einfach. Und den meisten, mit denen ich so arbeite, die das auch für sich annehmen, sagen, denen hilft es auch, weil sie für sich ihr Konzept haben. Das heißt nicht, dass wir es gleich machen.
Ja, voll. Also und ich glaube, Angst ist leider etwas, was viele Mütter, getrennte Mütter, alleinerziehende Mütter generell begleitet in unterschiedlichen Kontexten und Situationen. Und ich kann es auch total gut nachempfinden, dass das diese erste Reaktion ist. Und gleichzeitig ist es so gefährlich, weil diese Angst uns leider auch oft irgendwie von uns wegtreibt oder von den Entscheidungen, die eigentlich gut für uns und unsere Kinder wären manchmal. Ne?
Ja, ich finde aber nur die Angst, die wir nicht hören. Ne? Weil es ist ganz oft im Alltag so, da ist diese Angst und wir treffen Entscheidungen auf Basis von der Angst und wir merken gar nicht, dass die Angst da ist. Also es ist teilweise halt gar nicht bewusst so, dass diese Angst da ist und dass die Angst jetzt gerade entschieden hat, weil es ist ja ein Automatismus. Also wir müssen ja im Alltag so schnell auf so viele Dinge reagieren. Mhm. Ne? Und dort ist halt eigentlich auch ein Bindungsangebot zu sich selbst, ne? Zu sagen, okay, was ist denn eigentlich meine Angst? Und wie du schon sagst, sie ist ja verständlich. Also viele Alleinerziehende sind von Angst getrieben, sind von Angst gesteuert. Es ist auch ganz normal und es ist auch verständlich. Und die Angst ist, glaube ich, auch irgendwo ein guter Begleiter, weil es ist ja auch sinnvoll, als Erwachsener auch zu sagen, okay, wie mache ich das jetzt und wie strukturiere ich das? Die Frage ist aber, führt mich das immer in die richtige Richtung? Und steuert mich das nur? Und zwar so, dass ich hinterher nicht zufrieden damit bin. Mhm. Ne? Und es kann halt natürlich auch kurzfristig einfach Sicherheit geben und das tut es meistens auch. Es hilft meistens kurzfristig, schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber da zu sagen, okay, was möchtest du mir eigentlich sagen, Angst? Ne? Also wirklich bei sich zu sein, ins Selbstgespräch zu gehen und diese Angst wahrzunehmen und vor allem auch im Körper, weil wir reden alle immer viel und der Körper ist aber eine große Komponente, zu überlegen, wo fühle ich das jetzt gerade im Körper? Also wo begleitet mich das jetzt gerade? Und das sind manchmal Dinge, die sind so 2 Minuten kann man das machen. Mhm. Und allein, wenn ich das schon wahrnehme, dann ist es meistens schon 30% besser.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, wo liegen heute deine Prioritäten im Gegensatz zu früher? Also was hat sich dadurch, dass du auch dich öfters entschieden hast, mit der Liebe zu gehen und nicht mit der Angst, wie hat sich dahingegen dein Leben verändert oder auch deine Prioritäten?
Es hat sich alles verändert eigentlich. Also wichtig war für mich, also früher war ich halt extrem im Außen, immer im Außen unterwegs, immer was denken andere, immer was kann ich alles machen, immer im Beweisen, ich muss beweisen, ich muss beweisen Modus. Mittlerweile ist einfach mein größter Antreiber Frieden, und zwar Frieden in mir und in meiner Familie. Das ist mir das höchste Gut, weil das einfach ein sehr hoher Preis ist, wenn wir das konstant anfechten und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Also früher war für mich Kampf, jetzt ist kein Kampf mehr, sondern eher Frieden. Also das ist für mich eine sehr hohe Priorität und auch einfach, ich glaube, durch diesen ganzen Prozess, ich habe mich einfach viel besser kennengelernt und die Sache ist ja die, es kann sein, ich werde mich auf jeden Fall ändern, also in den nächsten 10 Jahren 100%, aber ich weiß jetzt gerade, was ist jetzt gerade in diesem Kapitel meines Lebens wichtig für mich, gut für mich, was tut mir gut, was möchte ich nicht, und meine Priorität ist auch hier immer meine Wahrheit einfach zu sprechen. Also für mich meine Wahrheit zu sprechen und auch so gut es geht einfach dahinter zu stehen und vor allem auch viel nicht mehr zu gucken, was kann ich alles ändern, was muss ich alles machen, was sind neue To-Dos, was sind, sondern eher, okay, wie kann ich das jetzt für mich schön machen? Wie kann ich das jetzt für mich romantisch machen, auch wenn es eine unschöne Situation ist?
Wie erlebst du sowas in puncto zwischenmenschliche Beziehungen? Also inwiefern haben sich die vielleicht auch verändert? Oder ich weiß gar nicht, hattest du auch nochmal eine neue Partnerschaft oder hast du eine neue Partnerschaft? Weil da hat sich ja in dir ganz schön viel getan und du wirst ja wahrscheinlich Beziehungen auch anders leben, als du es früher gelebt hast.
Ja.
Also inwiefern hat sich das so für dich verändert, beziehungsweise konntest du dann auch so alte Muster erkennen, entdecken und auflösen?
Also in Freundschaften ist es so, also ich war immer so ein sehr aufopferungsvoller Mensch. Ich glaube, das bin ich auch teilweise einfach immer noch sehr reaktiv, wenn jetzt jemand anruft, okay, ich bin jetzt in 2 Minuten da. Und ich habe schon auch erlebt, dass das nicht mehr so ganz funktioniert. Ne? Ich kann nicht immer da sein, ich kann nicht immer irgendwie. Und das hat auch schon wirklich viel verändert, weil ich immer dachte, okay, bin ich dann noch eine gute Freundin? Bin ich dann noch da? Was bedeutet das konkret? Wie kann ich Freundschaften anders definieren? Weil es bei mir irgendwie in meinem Leben nie Grenzen gab und das auch in der Familie. Also in meiner Familie gibt es keine Grenzen. Da kommt jeder rein und raus und macht, wie er möchte. Und vor allem das waren halt für mich Durchbrüche. Einfach, ich wollte eine Zeit lang einfach immer nur weg. Ich halte das hier nicht aus, hier sind keine Grenzen, das geht einfach nicht. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, okay, aber genau hier kann ich es lernen. Und hier wäre es auch wichtig, wenn ich es lerne. Und das war für mich so, oh Gott, wie soll ich das hier lernen? Weil es sind halt gerade die schlimmsten Umstände eigentlich, weil das ist wahnsinnig anstrengend. Aber ich habe gemerkt, dass ich teilweise auch die schlimmsten Umstände brauche, damit sie mich ein bisschen dahin drängen, so wirklich mal Schluss zu sagen und mich auch zu spüren, einfach in diesem Sinne. Ne? Und deshalb hat sich so familiär vor allem also viel bei mir getan, weil ich bei vielen Dingen einfach ja, nicht mehr weit gehe oder sage, jetzt reicht's, jetzt mache ich nicht mehr mit. Es mir auch nicht mehr nahe geht, ja, wenn dann jemand kommentiert, ja, aber hast du jetzt oder so, in Familien gibt es ja manchmal so dumme Sprüche oder so, wenn du Dinge anders halt machst. Es geht mir nicht mehr so nah, weil viele Dinge gehen uns ja nah, weil wir innerlich so eine Ambivalenz haben und denken, könnte die Person vielleicht recht haben. Und diese Ambivalenz habe ich nicht mehr bei vielen Dingen. Es gibt Dinge, da habe ich das noch, aber wichtig ist halt immer zu gucken, okay, was steckt dahinter? Okay, ich habe da eine Ambivalenz. Okay, ich verstehe jetzt, warum ich so reagiere. Man muss das erstmal gar nicht auflösen. Die Ambivalenz darf ja auch vollkommen da sein. Aber es hat es auch auf jeden Fall leichter gemacht, irgendwann diese Ambivalenzen aus dem Weg zu räumen. Oder sie zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich arbeite viel, aber ja, ich darf auch Pausen machen. Und ja, das gehört dazu. Und Pausen sind eben nicht eine Belohnung, sondern Pausen sind wie Benzin für ein Auto. Es fährt halt nicht ohne. Ne? Also so, es hat sich alles geschiftet. Ne? Also früher habe ich für meinen Haushalt, ich habe alles Mögliche getan, um alles aufrechtzuerhalten. Jetzt denke ich mir, nein, die Dinge müssen für mich auch funktionieren. Ne? Und ich darf mir das auch rausnehmen. Es geht auch viel ums sich erlauben. Ich erlaube mir, das einen Platz einzunehmen. Ich erlaube mir, das einen Standpunkt zu haben in meiner Familie. Ich erlaube mir, das auch mal nicht davon abzuweichen. Ne? Ich erlaube mir, zwei Meinungen zu haben. Und es nicht zu wissen. Also es geht viel darum, auch die Erlaubnis, und es kommt natürlich auch viel durch die Familiengeschichte. Was war da, was habe ich erfahren, was habe ich erlebt, was formt einfach meine Realität und mein Sicherheitsnetz.
Wenn du zurückblickst und du denkst jetzt an die Caro, die vor 5 Jahren angefangen hat, dieses Buch zu schreiben, oder vor 6 Jahren fast schon. Du hast angefangen, dieses Buch zu schreiben und du denkst an die Caro, die du heute bist. Was würdest du sagen, was war so das, ist so das Prägnanteste in dir, was sich in dir verändert hat? Oder vielleicht auch im Außen, beides.
Ja, dass ich für mich einstehen kann und für mich da sein kann. Und das konnte ich nie. Also ich konnte das nie. Ich konnte wirklich, immer wenn ich beim Arzt war und meine Ärztin hat zu mir gesagt, das ist immer so dieses Beispiel, was ich im Kopf habe, hat gesagt so, nee, wir machen das jetzt aber nicht. Und innerlich dachte ich, aber ich möchte das nicht. Oder ich möchte das anders. Dann konnte ich das nie sagen. Dann bin ich immer rausgegangen und habe gedacht, warum konntest du nicht für dich einstehen? Oder ich hatte manchmal schon Angst so vor Terminen. Also ich war einfach, oder ich bin auch teilweise einfach noch ein ängstlicher Mensch in bestimmten Situationen. Aber man verändert auch nicht alles. Man ist auch nicht perfekt. Man ist, wie man ist, und es ändert sich. Aber früher konnte ich das nicht. Und dann kam die Phase, da konnte ich das auf einmal für mein Kind, weil ich musste und ich habe gesagt, ich möchte das nicht, und das kennen ja viele, so für ihr Kind können sie einstehen. Und worauf ich sehr stolz bin, ist, dass ich das mittlerweile auch für mich kann. Und viele Dinge, die einfach helfen, sind im Hier und Jetzt sein. Also das habe ich mir angewöhnt, immer im Hier und Jetzt sein, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern was ist jetzt gerade? Und den anderen Sachen vielleicht eine Zeit zuzuordnen, also so wieder die Kontrolle darüber zu gewinnen und sich nicht einnehmen zu lassen. Also ne, wie bei einem Kind oder bei einer Freundin auch zu sagen, ich bin für dich da, aber jetzt gerade geht's nicht. Ne? Also so das ist so einfach dieser Ansatz, halt präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich auch einfach meine Wahrheit auszusprechen. Es war einfach auch Übung oder es ist auch Übung. Jetzt hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit meiner Ärztin und ich bin extrem stolz darauf. Also ich war danach so stolz, und das sieht kein anderer, aber ich war so stolz darauf, weil ich ihr gesagt habe, ich kann hier nicht hinfahren. Also ich kann nicht 2 Stunden zu einem Termin fahren, wo ich 1 Minute sitze. Und ich möchte das telefonisch machen, weil es nicht geht. Und dann, ne, dann kam wieder so dieses Rechtfertigungsthema und auch sich nicht mehr rechtfertigen, weil man hinter sich einfach steht. Weil man weiß, nee, es ist richtig. Und ich muss jetzt nicht meine ganze Geschichte erklären. Ich bin, also dieses Gefühl oder diese Selbstwirksamkeit, ich bin erwachsen, ich bin irgendwo angekommen und ich weiß schon, warum ich tue, was ich tue. Ich muss nicht mehr in diese Kinderrolle, wo ich denke, mich nimmt hier keiner ernst und ich muss das erklären und ich muss irgendwie noch mal 3-mal Beweise haben, dass das auch wirklich so schlimm ist oder so. Ne? Nein, ich bin eine erwachsene Frau, die das einschätzen kann und die halt jetzt sagt, wie es ist und was sie braucht. So, und das ist für mich ein guter Schritt gewesen. Und auch die Erkenntnis, ich kann alles machen, aber ich muss nicht alles machen. Ich muss es einfach nicht. Wir müssen nicht alles machen, was wir können. Und das hat mir enorm viel Druck genommen. Und das wünsche ich mir für alle Moms, dass sie da für sich einstehen können, weil das war ja auch so ein Thema in dem Leitfaden, was mir richtig wichtig ist, Vereinbarkeit von Hilfsangeboten. Ne, weil viele Hilfsangebote nicht vereinbar sind und deshalb viele Menschen, viele Mamas, viele alleinerziehende Mamas keine Hilfen bekommen und sich nicht gesehen fühlen. Und das blutet mein Herz. Also da setze ich mich auch wirklich für ein, weil es nicht sein kann, dass die Suche nach Hilfe eine Abwärtsspirale für jemanden ist und jemanden in Burnout treibt. Ne, also wo eigentlich wir schon so viel machen können, indem wir einfach sagen, okay, ich gehe ans Telefon. Ich nehme mir die eine Minute, um mit dir zu überlegen. Ne? Und meistens habe ich Erfahrungen damit gemacht, dass ein, zwei Sitzungen, wo wir schon mal gucken, okay, was ist jetzt der erste Schritt? Und der erste Schritt sind immer Grundbedürfnisse, auf die achten. Ne? Habe ich genug gegessen? Habe ich genug getrunken? Weil das kriegen die meisten schon nicht hin. Das heißt, mein Auto kann nicht fahren. Das heißt, ich kann auch nicht mein Navi einstellen. Das heißt, ich kann auch nicht gucken, ist das Navi richtig, hat das ein richtiges Update? Also ich muss erstmal gucken, habe ich richtig geschlafen, gegessen und getrunken? Und wenn die drei Sachen nicht erfüllt sind, ne, dann müssen wir daran arbeiten. Es wird so unterschätzt. Wird so unterschätzt, aber die meisten wissen ja, was für sie gut ist. Sie haben einfach nur keine Kraft, das umzusetzen, weil sie nicht genug, also quasi sich um ihre Bedürfnisse, Grundbedürfnisse ja gekümmert haben. Und das ist mir immer wieder so ein wichtiges Anliegen. Pause, Ernährung, all diese Dinge sind keine Belohnung. Die müssen als erstes, also das ist wie ein Investment, wie wenn man sich mit finanziellem Investment auseinandersetzt. Man investiert erst in sich, man überweist erst sich das Geld und dann hat man die anderen Ausgaben. Und so muss das auch mit der eigenen Energie passieren. Erst in sich investieren und dann in alles andere. Das ist super wichtig, dass man es so rum lernt.
Was auch manchmal super herausfordernd ist, ne? Ich weiß das immer noch damals, dass ich auch manchmal dann dachte, ich weiß es doch, aber was soll ich machen? Ich habe nur mal ein Baby, was nicht schläft. Ich habe ein Baby, was die ganze Zeit rumgetragen werden will und ich würde mir diese Grundbedürfnisse so gerne erfüllen und ich kann einfach nicht. Und das hat mich manchmal so frustriert. Ich weiß noch, wie das war und da hatte ich immer das Gefühl, mich sieht keiner, mich versteht keiner, weil keiner versteht, dass ich nicht kann. Ich würde so gerne. So, also ich kenne auch dieses Gefühl, ne?
Ja, absolut. Und das ist so wichtig, das auszusprechen, ne? Weil das ja hilft, die Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Also dieses, mich sieht keiner und ich habe halt auch lange nichts gesagt. Und mittlerweile, was sich auch geändert hat, ist, dass ich es jetzt sage. Ihr müsst mir jetzt was zu essen holen. Weil ich brauche jetzt was zu essen. So. Ja. Das ist jetzt wichtig, ne? Also so diese Dinge für sich halt einfordern oder ihr müsst jetzt, ich schaffe jetzt noch nicht mal mehr diesen Hörer in die Hand zu nehmen und dort anzurufen. Ne? Also Menschen, das steht auch in meinem Buch, die helfen viel auf die Art und Weise, wo sie ja denken, das ist Hilfe, die ist wichtig, das ist Hilfe, die ist richtig. Aber das ist ihr Bild. Das heißt nicht, dass das mir wirklich hilft. Ne? Und allein schon manchmal für sich persönlich das auszusprechen, wir wissen ja auch, manchmal wissen wir gar nicht, was wir brauchen oder wenn wir müde sind, wir haben ja gar keine Ahnung, woran liegt es jetzt. Ne? Aber da gibt es ja verschiedene Muster sozusagen, die wir immer wieder erkennen, immer wieder, wenn ich nicht geschlafen habe oder wenn ich dann noch nicht gegessen habe oder so. Klar gibt es diese Phase, da ist der Schlaf einfach sehr wenig oder vielleicht immer wieder. Und dann muss ich gucken, okay, wie kann ich wenigstens essen? Und das dann auch einzufordern, ne, und zu sagen, du musst dich jetzt darum kümmern. Und wenn wir keinen haben, der das macht, halt wirklich in der Nachbarschaft. Also ich hatte auch da teilweise keinen und dann habe ich einfach die Nachbarin angesprochen, die ich nicht kannte. So, ne, also und da weiß ich auch, haben viele Menschen Angst, dann wieder in eine Abhängigkeit zu geraten. Ne, das ist ja auch mal so diese Diskrepanz zwischen, ich hole mir Hilfe und dann muss ich wieder was für die tun oder dann bin ich wieder von denen abhängig oder sowas alles. Ne? Und davon darf man sich nicht so sehr aufhalten lassen. Das kommt auch meistens nicht dazu.
Ja, also ich versuche da auch immer in meiner hauptberuflichen Arbeit, ich ja noch im Jugendamt als Netzwerkkoordination, und da versuche ich auch immer die Fachkräfte zu sensibilisieren, diese Feinfühligkeit, da eben auch den Menschen richtig zuzuhören und auch dann Hilfsangebote zu machen. Ich kenne es nämlich auch selber eben auch aus der Rolle als Mutter. Ich weiß, dass es schon Stellen gab, wo ich es gesagt habe, aber ich habe es nicht deutlich genug gesagt. Also zum Beispiel beim Kinderarzt. Ah ja, sie sind alleinerziehend, so, ja, boah, mir geht's auch schlecht, mein Kind schläft nicht viel und ich fühle mich müde. Und dann kommt ganz schnell dieses, das ist normal und ne, so. Ja. Und dann traut man sich schon nichts mehr zu sagen, weil man wird schon so abgebügelt, so wie, ja, so geht's halt allen Müttern, ciao. So, ne? Und dann habe ich schon nichts mehr gesagt. Und es gab so ein paar Stellen, wo ich immer wieder versucht habe zu sagen, Leute, mir geht's eigentlich gar nicht gut. aber immer so schnell, du abgebügelt, es wurde immer ganz schnell, es ist ganz normal, wie du dich fühlst, ganz normal, so, ne?
Ja.
Und rückblickend, ich da hätte noch deutlicher sagen können oder müssen,
ja.
Leute, ich brauche hier gerade Hilfe.
Ja.
Es ist gerade wirklich allerhöchste Eisenbahn. Aber ich hatte, wie du sagst, diese Kraft dazu ja. nicht. Und da müssen, finde ich, auch gerade Fachkräfte, die mit diesen, die mit Familien, die mit Kindern, die mit Eltern in Kontakt kommen, viel feinfühliger sein, weil man weiß ja auch von Kindern, zum Beispiel ein Kind muss irgendwie 10-mal was sagen, bevor es ernst genommen wird, wenn wir auch im Kontext von Kinderschutz sprechen. Und so ist es irgendwie auch mit Müttern. Du musst erst ganz oft und ganz deutlich was sagen, bevor du ernst genommen wirst. Weil es ist normal, dass eine Mutter müde ja. ist, es ist normal, dass eine Mutter überfordert ist, etc., etc.
Ja, und selbst dann wirst du manchmal auch nicht ernst genommen, ne? Also dieses Erleben, dieses Ohnmachtserleben ist ja auch für viele ein großes Problem. Dieses mein Hilfeschrei hat keine Wirksamkeit, ne? Und wie du es schon ansprichst, also es muss einfach gesellschaftlich halt ganz viel passieren. Das ist einfach so. Es muss gesellschaftlich viel passieren, es muss politisch viel passieren, es muss auch wirklich sensibilisiert werden, ne? Also wie gehe ich eigentlich mit so einer Mutter um, ne? Und auch wenn das normal ist, warum muss das normal sein? Mhm, ne? Und ja. warum muss ich mich so normal fühlen? Und das kritisieren ja auch viele. Ich finde halt immer so dieses, ne, irgendwo, also klar, wenn wir es so verändern könnten, müsste sich gesellschaftlich ganz viel verändern, auch die Ärzte, auch Gaslighting von den Ärzten, mhm. ja, also, ja, dann haben sie sich nicht gemeldet, ja, dann haben sie Pech, ja, andere haben ja auch Kinder, ja. Ja, ja, was ist das denn? Also, ne, das ist alles nicht aus Liebe, ne, das ist alles so, keiner hat doch mehr Lust irgendwie. Und das finde ich halt persönlich extrem traurig. Und auf der anderen Seite sehe ich es halt so aus der Perspektive so von mir, ich sitze da halt alleine und denke mir halt so, ja, die Welt ändert sich jetzt nicht für mich. Die ändert sich einfach nicht für mich. So, der Arzt ändert sich nicht für mich, der macht jetzt keine Fortbildung für mich, wie man sensibler mit mir umgeht. Und am Endeffekt stehe ich ja alleine da. Und das war auch so dieses Buch für mich, wo ich dachte, okay, viele engagieren sich politisch und ich stehe dahinter und ich möchte das auch. Und gleichzeitig müssen wir die Mütter abholen, die gerade in diesem Moment ja. da sind, in dieser Situation, die in dem Moment drin sind und denen es einfach schlecht geht. Ja.
ja.
Und das ist so mein Herzensanliegen, weil ich möchte einfach nicht, dass Menschen, Mütter, Alleinerziehende, auf der Strecke bleiben. Ne? Und ich weiß auch einfach aus meiner, also ich habe einen systemischen Background in meiner Richtung, dass es einfach sich über Generationen einfach immer weiter fortführt ansonsten. Und das finde ich halt auch einfach, und es ist eh schon schwer, und das finde ich halt auch wirklich, es ist allein schon krass, wenn wir darüber nachdenken, wir haben hier ständig jedes Jahr so viele Mütter und es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche, ne? Und das hat natürlich viele Gründe, weshalb das immer das Gleiche ist, wie es auch priorisiert wird in unserer Welt natürlich. Aber das führt jetzt zu weit. Aber trotzdem für die Person selbst ist natürlich immer wieder eine Frage, die wir uns alle mindestens stellen müssen. Wie können wir ihr entgegenkommen? Wie können wir es nicht schwerer machen einander? Ja. Ne? Und da auch wirklich immer wieder die Aufmerksamkeit machen, wie kann ich einer Alleinerziehenden helfen? Indem ich sie mal frage, möchtest du mit Teller mitessen? Indem ich sie mal frage, also da muss ganz viel Aufklärungsarbeit passieren, weil ich aus Erfahrung auch einfach weiß, wenn du nicht da drin bist, siehst du es nicht. Du bist ja in deiner eigenen Realität. Ja? Also bevor ich nicht einen Nachbar hatte, der im Rollstuhl saß, hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet, im Rollstuhl zu sitzen und was man für Herausforderungen hat. Jetzt, wo ich das weiß, weiß ich, okay, dann laufe ich die Treppe hoch, wenn der Aufzug ausfällt und frage, den braucht er Hilfe. Ne? Aber hatte ich vorher nicht. So. Und das ist halt einfach, es muss einfach gesellschaftlich ganz viel
ja,
passieren.
Ja. Aber der Kosmos, in dem wir gerade unterstützen können, also das ist genauso wie bei dir. Ich habe irgendwie vom Gefühl her, denke ich, aber eigentlich hätte ich gar keine Zeit, das hier alles zu machen. Aber es ist auch so mir so wichtig, weil ich eben weiß, wie es sich anfühlt. Und auch, wie du sagst, wenn es sich auf höherer Ebene und politisch und gesellschaftlich so viel ändern muss, finde ich auch, dass wir aber an der Basis bleiben müssen und da was tun müssen, wo gerade eben diese Hilfe gebraucht wird und die Unterstützung gebraucht wird, weil das sind einfach Menschenleben, die da dranhängen. Also das sind
ja, und
Generationen, die da dranhängen, wie du sagst eigentlich.
Ja. Und auf einer anderen Perspektive ist es auch so, dass es für deine mentale Gesundheit einfach wahnsinnig gut ist.
Ja.
Weil Mutterschaft ist langweilig. Wir haben immer wieder die gleichen und wieder gleichen Prozesse. Es ist einfach nicht fordernd. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass es viel ist. Wir können alle richtig viel machen und schaffen. Und Stress ist auch nicht schlimm. Stress ist nicht immer schlimm. Stress ist auch gut. Aber immer wieder den gleichen, immer wieder am Rande und immer wieder dieses Langweilige. Dieses immer wieder. Und das Problem bei Müttern ist ja, dass sie das Gefühl haben, sie machen keinen Fortschritt in den Dingen, die sie eigentlich interessieren, die ihnen wichtig sind, die für sie bedeutend sind, für ihre Persönlichkeit, dass sie da jeden Tag immer nur das Gleiche und das ist, was krank macht. Das macht wirklich krank. Und da teilweise sage ich auch, guck mal vielleicht, ich weiß, es ist ein extra To-Do, aber ob du vielleicht irgendwas Ehrenamtliches machst, um rauszukommen, dann hast du dein Kind da drin, dann ist es extra Zeit, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt etwas mache, wo ich dachte, boah, da habe ich für gebrannt, das finde ich toll und das habe ich jetzt 10 Stunden gemacht und dann gehe ich ins Bett, als wenn ich denke, oh Gott, es war den ganzen Tag wieder das Gleiche und jetzt habe ich wieder die Windel und jetzt habe ich wieder dies und jenes. Es ist langweilig und Langeweile auf die Dauer macht krank.
Absolut. Deswegen glaube ich manchmal so paradox, das klingt eigentlich, ich habe ja mit in der heftigsten Zeit meines Lebens mit so einem kleinen High-Need-Baby und krass hochstrittiger Trennung etc., habe ich angefangen, noch eine Coaching-Ausbildung und so zu machen. Ich brauchte was für mich. Ich brauchte es einfach für mich.
Ja, und das ist gesund. Ja. Das ist verdammt gesund. Ne? Und viele sagen dann, ja, aber nimm dir doch nicht so viel vor. Aber es geht nicht darum, was zu viel ist. Ne? Also es geht darum, was ist zu viel von dem, was zu schlecht ist. Für dich, was dich nicht befriedigt, was dich nicht erfüllt, was dich als Person nicht weiterbringt, weil wir brauchen diese Selbstwirksamkeit, wir brauchen dieses Erleben und deshalb, wenn eine Mutter, die gerade, keine Ahnung, ein Baby bekommen hat und sagt, ich will jetzt ein Buch schreiben, das sagt, dann denke ich mir, es ist gesund. Okay, wir müssen natürlich gucken, was ist eine richtige Methode und wie nehmen wir vielleicht den Druck daraus, dass dieses Buch nicht in 3 Tagen fertig sein muss, aber wenn sie den Drive hat, das hält eher gesund. Ja. Tatsächlich. Also es ist eher schlimm, den ganzen Tag mit Sachen konfrontiert zu sein, wo man dieses Ohnmachtsgefühl hat, wie ich sag was, niemand macht was. Also man muss dieses Selbstwirksamkeitserleben haben und Erfolgserlebnisse haben. Und das ist für mich etwas, wo ich bei Müttern auch sehe, das ist für mich so ein Predictor, sage ich mal, inwiefern deine Mutter auch gesund mit diesen Dingen umgehen kann. Das heißt nicht, dass es auch mal schwanken kann. Ne, aber viel, wenn da nichts anderes ist. Ich habe das jetzt auch mit meiner Freundin besprochen und ich darf das hier auch nennen. Meine Freundin hat auch gesagt, das ist zu viel und wir hatten genau dieses gleiche Thema und dann sagte sie, ja, ich brauche Pause und ich sage, ja, denk dran, Pause ist nicht Pause und wenn du wieder nichts machst, ja, das reizt dich auch nicht, ne? Und dann sagt sie, ja, dann fahre ich mit meiner Mutter in Urlaub und ich sage, pass auf, dass wenn du mit deiner Mutter in Urlaub fährst, ist das Risiko extrem hoch, dass du wieder den ganzen Tag nur über die Kinder redest. Mach etwas komplett anderes. Wenn du es ermöglichen kannst, dann fahr lieber 3 Tage, was weiß ich, auf einen Kongress, wo du denkst, ich weiß gar nicht, ob ich richtig mitkomme, aber es interessiert mich einfach. Ich will das machen, ich will mich von einer anderen Perspektive nochmal kennenlernen oder sehen. Ne? Also Pause bedeutet nicht, ich setze mich dahin, gucke jetzt Kinderfotos oder rede nur über meine Kinder oder, sondern deshalb auch berufstätige Mütter, denen geht es meistens besser. Weil sie einfach rauskommen, weil sie dann eine andere Selbstwirksamkeit haben, weil sie dann eben die Zeit haben, mal auf Klo zu gehen und nichts sagen zu müssen, wohin sie gehen. Ne? Also so, oder niemanden vor der Tür stehen haben.
Ja.
Klar ist es natürlich ein Druck.
Finde ich so wichtig, dass du das nochmal sagst, weil eben oft ist, glaube ich, falsch, weil man kann nämlich auch in so eine Spirale geraten, selbst wenn dann gerade mal jemand mit dem Baby spazieren ist oder es beim Umgangskontakt ist, das Kleinkind oder, und man sich dann gefühlt einfach auf die Couch wirft und denkt, okay, ich mache jetzt das ganze Wochenende oder den ganzen Tag oder die 3 Stunden Pause und man sich danach trotzdem nicht besser fühlt, hat es oft auch den Sinn, weil es einfach nicht die richtige Pause für dich war und oft ist eben was einfach was Konträres zu machen von dem man so überflutet ist. Ja?
Ja.
Ich bin eigentlich voller, auch wenn ich ausgelaugt und gestresst bin ich eigentlich voller innere Langeweile von diesem immer gleichen Tun. Also müsste ich jetzt eigentlich was tun, was mich extrem erfüllt. Und für den einen ist vielleicht Schreiben, für den anderen ist Malen, für den nächsten ist Tanzen, Sport, mit einer Freundin Kaffee trinken gehen und über irgendwas anderes quatschen. Das kann für jeden anders sein. Aber das für sich rauszufinden, ist, glaube ich, super wichtig.
Ja, und vielleicht auch gar nicht, ne, was einen extrem erfüllt, weil es vielleicht auch wieder so ein anderer Druck, einfach was anderes. Also probier einfach was anderes aus. Lern dich einfach anders kennen, weil wenn wir andere Dinge machen, wir lernen uns ja immer anders kennen, auch zum Thema Identität. Wenn du jetzt im Schlafanzug rausgehst, lernst du Menschen anders kennen, als wenn du dich schick machst, weil sie reagieren anders auf dich. Ne? Und immer wieder zu erfahren, wie ist meine Interaktion mit der Umgebung eigentlich? Wie funktioniert das? Wie nehmen mich Menschen wahr? Wie kann ich das kontrollieren? Wie kann ich meinen Effekt kontrollieren? Wie kann ich selbstwirksam sein? Was kann ich ausprobieren? Ne? Und das ist ja natürlich auch mal eine Sache, wie viel Zeit habe ich? Aber manchmal so 10 Minuten, vielleicht, wenn du Designerin warst vorher, eine Karte zu gestalten, ohne Regeln oder sowas alles so. Ne? Und zu sagen, ich mache das einfach mal wieder. ohne irgendwie, dass dabei was Produktives rauskommen muss. Also Kreativität hilft einfach gegen Langeweile. Kreativität ist gesund. Und sich das zu ermöglichen, und das kann man auch manchmal mit Kindern, indem man sagt, komm, wir malen jetzt alle, und dann deckt man vielleicht irgendwie alles ab und spritzt einfach überall ein bisschen mit Farbe, so wie es halt auch geht. Und ich mache da jetzt irgendwas Wildes draus oder, keine Ahnung, wir hören auch mal meine Musik einfach. Nicht nur Kindermusik, wir hören auch meine Musik, das sage ich auch immer wieder. Dinge müssen nicht nur pädagogisch wertvoll sein, ja. Ich kann das auch für mich machen. Wenn ich jetzt kochen möchte und was Neues ausprobieren möchte, dann muss ich nicht immer allen Kindern zeigen, wie ich koche. Ja, das muss nicht jeden Tag so sein. Da kann ich auch sagen, heute ist die Mama mal alleine in der Küche und die macht euch vielleicht eine Überraschung und wir machen jetzt hier und ihr geht jetzt. Tschüss. So. Und dann hat man ja auch irgendwie seine Zeit, je nachdem, wie man das umsetzt. Aber es muss nicht immer alles und jeder dabei sein. Man kann auch sagen, nein, heute koche ich. Ich möchte es auf meine Art machen. Und ich möchte jetzt heute, ertrage ich einfach mal nicht die Spritzer überall. Ja. Das ist vollkommen okay. Es muss nicht immer alles pädagogisch genutzt werden. Manche Dinge sind auch einfach Alltag.
Ja, total wichtig. Caro, was bietest du an für eine Mütter? Oder wie unterstützt du Mütter darin, genau dorthin zu finden, wo du schon hingefunden hast oder immer noch auf der Reise bist? Also ich glaube, die hört auch niemals auf. Aber du würdest mir, glaube ich, schon zustimmen, wenn ich sagen würde, es hat sich definitiv viel verbessert und in dir getan. Genau, wie begleitest du Mütter bei diesem Prozess?
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und ich freue mich natürlich immer, Müttern zu helfen, ihren eigenen Prozess zu finden, weil ich auch gar nicht sage, dass das meiner ist oder der Status quo oder so, ne? Aber ich habe für mich das gefunden und das Gefühl so, ich möchte einfach ein geiles Leben und wir können uns das auch ermöglichen und erlauben und das möchte ich eigentlich, dass jede Mutter zumindest denkt, ja, ich habe wirklich eine Chance, dass es auch so sein kann. Und ich habe eine Praxis, also ich habe eine eigene Praxis, da arbeite ich beratend oder therapeutisch. Das geht natürlich auf der einen Seite und gleichzeitig habe ich meine Community, die Savage Mom Psychology Community. Und darüber gibt es, also es gibt zum Beispiel einmal das Buch natürlich für zu Hause, wo halt einfach der Gedanke war, es ist was Einfaches, es ist was, wo ich nicht irgendwo hinfahren muss. Ich kann da zwischendurch reinlesen, ist aber auch wirklich eher so für Mütter, die am Anfang sind. Mhm. Also habe ich viel so das Feedback bekommen, einfach direkt wirklich am Anfang dieser Struggle, wenn jemand weg ist oder nach Trennung. Genau, und gibt es die Savage Mom Journey, das ist mein 3-Monats-Programm, wo ich eigentlich so ein bisschen eine Antwort finden möchte auf die Frage, ich möchte alles im Griff haben, wo fange ich denn eigentlich an? Wie lerne ich halt eigentlich irgendwie schwimmen, während die ganze Zeit parallel mein Alltag läuft und mein Chaos? Wie komme ich in die Umsetzung? Also wirklich dieses Thema Umsetzung und das in der Community, wo wir einfach gemeinsam die verschiedenen Kapitel, Identität, Selbstwert, Finanzen, Job, Beziehungen, Selbstführung durchgehen, einfach aufeinander quasi aufgebaut, auch in einem guten Abstand und einfach eine schöne Community schaffen und da tolle Impulse haben und mit der anderen Gruppe treffen wir uns auch noch, haben wir uns auch persönlich getroffen und das ist einfach schön, Mütter zusammenzubringen, neue Ideen zusammenzubringen. Wie hast du das konkret gemacht? Also diese Frage, wie denn? Ja. Das war so das, was mich am meisten interessiert hat und auf diese Fragen versuchen wir halt einfach einzugehen und eine Community zu schaffen, die einen einfach auch mitzieht und möglichst flexibel ist und natürlich durch mich auch sicher und psychologisch einfach begleitet. Ja, und das sind so Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, die ich gerne mache und die ich gerne anbiete oder zur Verfügung stelle.
Ja, ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, also deine Website und Instagram-Kanal und überall, wo man dich finden und zu dir Kontakt aufnehmen kann. Genau. Und ich stelle am Ende des Podcasts immer noch eine letzte Frage. Mhm. Und diese Frage ist, ich stelle mir immer vor, ich habe immer so einen kleinen Avatar, eine Mama, die jetzt zuhört, die vielleicht noch relativ frisch aus einer Trennung kommt und die sich ja vielleicht genau in der Situation befindet, in der du dich damals auch befunden hast, mit all diesen Lebensfragen, Lebensthemen, Überforderungen, vielleicht auch noch ein Baby oder ein kleines Kind hat. Was würdest du dieser Mama, die jetzt heute hier zugehört hat, gerne noch mitgeben wollen?
Mhm. Egal, was gerade ist, mach dir bewusst, dieser Moment jetzt gerade ist dein Leben. Und du hast das Wie in der Hand. Und du musst nicht schnell sein. Und dein Schmerz gehört dir. Lass dir den von niemandem wegnehmen.
Dankeschön. Danke. Ja, das waren schöne, ehrliche, richtige Worte zum Abschluss. Danke dir, Caro, für dieses Gespräch. Ich fand es total inspirierend, mich mit dir zu unterhalten und könnte wahrscheinlich noch eine Stunde dranhängen. Also danke, dass du mein Gast warst. Ich bin mir sicher, dass sich hier ganz, ganz viele Frauen ganz viel daraus mitnehmen können. Und wie gesagt, wenn ihr Kontakt zu Caro aufnehmen wollt, ich werde euch alles in den Shownotes verlinken. Und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Danke, dass du heute da warst.
Ich danke dir und ich danke euch allen auch fürs Zuhören und ja, hoffe, es hat euch berührt. Auf die gewisse Art und Weise.
Danke. Danke. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch mit Caro gefallen. Hinterlass uns doch gern deine Gedanken zu dieser Folge bei Spotify oder auch bei Instagram unter @elefantenreise. Caros nächste Savage Mom Journey startet übrigens im März. Ich werde dir in den Shownotes alle Kontaktdaten verlinken, ihr Instagram-Profil verlinken, wo du dich näher informieren kannst. Ich freue mich, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.